Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen am Tag nach der Nationalratswahl auf und wie könnte es da anders sein, als dass wir uns mit dem Wahlergebnis beschäftigen. An den Mikros für euch sind heute
Günni,
Marlies,
Alexander
und Axel. Ja, das Wahlergebnis, ihr wisst ja, wir machen eigentlich immer 4 Podcasts zum Überthema, also das Wahlergebnis und seine Auswirkungen ist das Überthema im heutigen ersten Podcast-Teil oder ersten Teil dieser Podcast-Serie. Werden wir uns mit dem Wahlergebnis im engeren Sinn des Wortes beschäftigen. Ich glaube nicht irgendwie, dass wir für unsere extrem politisch interessierten Hörer und Hörerinnen jetzt die Prozentzahlen herunterbeten müssen, aber ich glaube, dass es einige interessante Aspekte an dem Wahlergebnis gibt, jetzt einmal abgesehen von der emotionalen Schockstarre, unter der viele Menschen leidet und die sich ja auch schon dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass es gestern gleich eine ziemlich kämpferische, wenn auch leider viel zu kleine Spontandemonstration gegen die FPÖ gedruckt hat. Was ist eigentlich so aufgefallen beim Wahlergebnis an Specials, abseits von Prozentzahlen und Mandatszahlen, die allgemein bekannt sind?
Ich weiß nicht, ich habe mir das angeschaut nach meinem Training, war ich ziemlich müde, weil ich habe schon gewusst, ich muss müde sein, weil wenn ich aktiv bin oder sowas, habe ich das glaube ich nicht durch. Und dann habe ich mir das angeschaut auf einem Flachbildschirm in einem Gasthaus. Und daneben war eine jubelnde Menge in einem Extrazimmer. Und ich habe mir gedacht, das sind sicher FPÖler, die schon was wissen. Aber es war nur ein Kindergeburtstag, also alles gut. Und dann haben wir uns dort zu dritt, mehr Leute waren nicht im Gasthaus, das Wahlergebnis angeschaut. Und alle drei waren schockiert. Und ich war einfach so sprachlos. Als Historikerin fällt mir das so schwer, das zu glauben, dass so eine populistische Partei, die nichts an Inhalten anzubieten hat, die ihn jedes Mal, wenn sie eine Regierungsbeteiligung gehabt hat, das mördermäßig abgeklärt hat, die nur auf Ausgrenzung spezialisiert ist, dass so eine Partei in Österreich so einen hohen Stimmenanteil kriegen kann. Das hat mich brutal schockiert. Und da habe ich mir dann gedacht, als Historikerin muss ich da echt brutal versagt haben, weil ich mache relativ viele Schulungen und offensichtlich kommt das nicht an.
Ich glaube auch nicht, dass das mit Versagen der Geschichte zu tun hat. Ich glaube ganz einfach, dass wir nicht in der Lage waren, die Emotionen so rüberzubringen, wie der politische Mitbewerb das geschafft hat.
Entschuldigung, aber der Nehammer hat mit der Deckenbacher ein Plakat hingestellt, das so schlecht fotogeshoppt war, dass der Deckenbacher den Kopf weggeschnitten haben.
Ja, aber das...
Vielleicht war das Absicht.
Welche Emotionen hatten das?
Ist mir nie aufgefallen, dieses Plakat. Ja. Aber
das steht bei mir vor der Haustür.
Ja, ja. Aber wenn du jetzt überlegst, was die Freiheitlichen für einen Wahlkampf geführt haben, und wir waren ja am Freitag noch am Stephansplatz dabei und haben gehört, wie die dort ihre Unwahrheiten skandieren. Hm. Ja. Und da geht es nicht darum, irgendwie Inhalt zu bringen, da geht es darum, wirklich in die Bauchgrube der Menschen reinzufahren und Dinge zu verkünden, dass da der Weltuntergang droht, wenn die jetzt nicht den Kanzler stellen.
Der droht, wenn es in den Kanzler stellt.
Ich weiß schon, das wissen wir, die wir halbwegs gebildet sind. Aber dem entgegenzuwirken ist unglaublich schwierig. Und also ich lebe und arbeite in Niederösterreich politisch. Und ich war gestern in der Wahlkommission und wir hatten jahrzehntelang eine 60-prozentige ÖVP-Mehrheit in dem Kaff, wo ich bin. Und gestern sind die, wie bei der EU-Wahl, so um die 26% herum gelandet. Und bei uns war die Stimmung sehr gedrückt. Ja, und die eine Dame der Freiheitlichen, die als Wahlbeisitzerin dort war, die hat sich auch nicht wirklich getraut, laut zu jubeln. Hm. Ja? Und unseren Grünen ist das Gesicht eingeschlafen, weil die massive Watschen gekriegt haben. Die Neos, die sich gefreut haben über einen Erfolg, wo ich mir denke, nice to have dort, ja, die 100 Stimmen, die sie bekommen. Und der Rest war Schweigen. Ja, die einen, weil sie nicht verstanden haben, warum sie nicht mehr gewählt werden, und die anderen, weil sie nicht verstanden haben, wie landesweit kein Zuwachs zustande zu bringen ist. Ja, und wir haben 5% gewonnen in der Sozialdemokratie, in diesem konservativen Kaff. Hm. Und sind trotzdem nur Dritter geworden.
Ja.
Ja? Ja. Und ich glaube, dass da dieses punktuelle Ergebnisse anzuschauen sehr, sehr wichtig sein wird. Wie haben es die einen geschafft zu vermehren? Wieso hat das Wien geschafft mit einer sinkenden Wahlbeteiligung? Und warum haben Hochburgen der Sozialdemokratie massiv verloren?
Ja, ich komme ja aus Kapfenberg, ne? Und das ist einfach ein Trauerspiel, wenn du das anschaust. Und ich habe heute mit dem Papa lang telefoniert, wegen diesem Wahlergebnis. Der ist ein alter Sozialdemokrat, ne? Und immer schon gewesen, Gewerkschaftsmitglied, ganz selbstverständlich ist er heute noch. Und natürlich auch Parteimitglied, ist auch ganz klar. Aber er sagt, ich meine, er ist jetzt 86, das heißt, er bewegt sich auch in diesen Kreisen von Pensionistinnen. Ne? Und er sagt, die haben das alle vergessen, was die Sozialdemokratie für sie getan hat, dass die Möglichkeit haben, eben, dass sie leistbares Wohnen haben, dass sie schöne Wohnungen haben, dass die gesicherte Jobs gehabt haben, dass deren Kinder studieren haben dürfen, also können und solche Sachen, dass das Kindergärten gegeben hat, dass die Volksschule vor der Haustür war, dass es brutale Sozialleistungen gegeben hat. Er hat gesagt, das haben die alles vergessen. Sie glauben nur mehr an das, was die FPÖ ihnen erzählt, und die Ängste, die da geschürt werden. Und das funktioniert bei den Pensionistinnen super. Also die Angst, dass sie jetzt ihre Pension verlieren könnten, die Angst, dass sie ihre Wohnung verlieren könnten und dass es ihren Kindern nicht mehr so gut geht.
Also ich bin ja tatsächlich zutiefst überzeugt davon, dass genau diese Argumentation, die ja viele Leute in der Partei in Wirklichkeit haben, wir haben das und das und das und das geschafft in der Vergangenheit, was alles stimmt. Aber dass das einer der Gründe ist, irgendwie, warum man die Leute so am Arsch gehen, irgendwie, weil die Leute genau, ich meine, erstens einmal wissen die Leute, dass das lang her ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich relativ wenig zusammengebracht haben, Punkt eins. Und eine Wahl, man wird nicht gewählt für das, was man in der Vergangenheit geleistet hat. Eine Wahl ist ein Stück weit, ich sage immer, eine Wette auf die Zukunft. Es ist eine Wette darauf, wer vertritt meine Interessen oder im besten Fall sogar noch unsere Interessen, wenn Menschen noch nicht komplett individualistisch und egoistisch denken, sondern kollektiver, vielleicht sogar in einer Klassenperspektive. Es ist eine Wette darauf, wer wird unsere Interessen in die nächsten Jahre am besten vertreten.
Und du glaubst, das ist die FPÖ?
Nein, das ist, ich meine, komm, glaub ich das irgendwie?
Ja, aber es müssen 30% glauben, dass das so
ja.
ist.
Naja, und da ja? gibt es tatsächlich, ja, tatsächlich einen materiellen Grund dafür, behaupte ich, weil das, was die FPÖ macht irgendwie, ja, sie sagen, sie haben eine ganz einfache Lösung irgendwie. Haben wir die Ausländer raus, dann können wir uns urviel Geld einsparen und das Geld haben wir nachher für euch irgendwie, weil sie machen ja irgendwie tatsächlich an auf Fake-Soziale Heimatpartei, was auch immer, irgendwie auf Fake-Soziale Partei, was natürlich überhaupt nicht stimmt, wenn man sich ihr Abstimmungsverhalten im Nationalrat anschaut oder ähnliches. Aber dass es die materielle Grundlage gibt, irgendwie, sieht man ja daran, dass praktisch bei allen Parteien irgendwie, natürlich irgendwie bei der SPÖ, bei der KPÖ und bei den Grünen stärker wie bei anderen, aber bei allen Parteien war die Teuerung total ein massives Wahlmotiv. Ja. Und das ist natürlich die Auswirkung nicht nur von dem, was in den letzten paar Jahren passiert ist mit dieser Mega-Inflation, sondern das ist natürlich die Auswirkung des Abbaus des Sozialstaates, einer Massenverarmung von permanent von Löhnen, die einfach nicht mehr reichen, um sie ihr Leben zu leisten. Und da sagen die Leute, und sie haben nicht Unrecht damit, dass wir dafür eine Mitverantwortung tragen, weil wir haben fast in alle Bundesländer rote Sozialstaaten Landesräte oder Gesundheitslandesräte, manchmal ist es ja aufteilt, die bei dem Spiel mitspielen, bei dem Abbau vom Sozialstaat irgendwie. Wir roten Gewerkschafterinnen scheuen uns viel zu oft dafür, ordentliche Lohnkämpfe zu führen, die dieses Problem auf einer anderen Ebene lösen konnten. Und natürlich wissen die Leute auch ganz genau, dass in Wirklichkeit wir einfach nichts getan haben dagegen, dass Erbschafts- und Vermögenssteuern auslaufen. Und
also, wir haben sie auch geschafft.
Nein, angeschafft sind sie nicht worden, in Wirklichkeit.
Wie die Vermögenssteuern sind und
es sind bestimmte
1992 sind die einfach bein und abgeschafft worden.
Es sind bestimmte abgeschafft worden und andere sind ausgelaufen aufgrund eines Verfassungsgerichtshofsurteils, wo der Verfassungsgerichtshof ja eigentlich nur gesagt hat, man muss eine gleiche Bemessungsgrundlage schaffen. Ne?
Axel, ich bin bei vielen Sachen bei dir. Das Einzige, was die FPÖ nicht macht, ist sagen, wie sie es besser machen könnte. Die FPÖ sagt nur, was falsch rennt und was gefährlich ist und macht Angst. Macht Angst, aber eine Lösung ist keine da. Wenn es sagt, keine Sozialleistung für die Ausländer, ist es keine Lösung für die Österreicher. Sondern es ist nur, ich nehme den Ausländern was weg. Wenn die FPÖ sagt, mein Gott, wie viele Kinder in Schulen sind, also ausländische Kinder mit Migrationshintergrund, heißt das noch nicht, was sie machen wollen. Sie machen eigentlich nur Angst und mit dem machen sie Kapital, schlagen sie Kleingeld und damit auch die Stimmen. Und ich bin, also nach dem Wahlergebnis hat die in Wirklichkeit die gesamte Linke sich gerade noch halten können. Kein Plus, kein Minus.
Aber das sind die 21% sind die Stammwählerschaft.
Nein, ich meine jetzt alle Linken.
Ja, weil die KPÖ das ist die, hat weder. Da ist gerade die Stammwählerschaft. Und jetzt stellt euch einmal vor, der Babler war nicht so gerennt, wie er gerennt ist.
Ja? Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, stellen wir uns mal vor, die anderen wären mit dem Babler gelaufen.
Ja. Statt den Wahlkampf vor, zu sabotieren.
Ja, genau. Dann, man,
das ist ja das, was mich vielleicht am meisten stört an dem Gesamten. Ja, also man verlässt sich darauf, dass kleine Funktionäre mit ihren umliegenden Leuten und Peergroups und sonst was, wo sie halt gerade unterwegs sind, arbeiten, reden und Leute überzeugen. Aber als Polit-Establishment einer Sozialdemokratie ist man nicht bereit, an einem Strang zu ziehen. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn dieses Wahlergebnis rauskommt, sage ich jetzt einfach mal sehr salopp.
Ich war also bei einer Wahlveranstaltung vom Babler eben mit dem Axel. Und ich habe natürlich ihm aufmerksam zugehört, ist ja ganz klar, aber ich habe die Leute ein bisschen angeschaut. Und das hat mir einfach das gefällt, diese Begeisterung. Ja? Also diese Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt rausgehe und dass ich das jetzt mache. Ja, und es war mir auch, also zu kuratiert das Ganze, da war überhaupt nichts Spontanes mehr. Ja, und dass er halt da oben steht und redet und das sagt, wo Balsam für die Seele ist und man sich denkt, okay, gut, passt, ich brauche das jetzt, ich brauche die Stunde, dass er mir das sagt, dass es noch jemanden gibt, der glaubt, dass der Sozialstaat eine gute Sache ist, dass die Lohnnebenleistungen nicht gekürzt werden sollen, dass die Löhne ordentlich aufgehoben werden sollen. Da gibt es noch jemanden. Ja? Und deshalb hat es in mir ein gutes Gefühl erzeugt. Natürlich auch, weil der Axel dort war. Aber mir hat ein bisschen das gefällt, die Energie, die dann hätte entstehen sollen.
Und ja? Da ist jetzt der große Unterschied, sage ich jetzt einfach mal, zu den Freiheitlichen.
Ja.
Dort hörst du in jedem Gespräch, bei jeder Veranstaltung eine einheitliche Linie und einen einheitlichen Tenor. Und das ist einfach durchgetaktet.
Ich finde das total interessant. Ich habe mir heute auch irgendwie diese Wahlmotive genauer angeschaut. Und das Interessante ist, dass die freiheitlichen Wählerinnen bei ganz vielen Themen gesagt haben, sie haben ganz viel darüber geredet im Wahlkampf. Viel mehr wie unsere Wählerinnen. Gesundheit, Arbeitsbedingungen, Wohnen, Pflege. Das Einzige, wo sie weniger geredet haben und wo wir interessanterweise die Grünen mittlerweile überholt haben, ist, dass unsere Wählerinnen offensichtlich deutlich mehr über die Klimakatastrophe, also das Klimawandel irgendwie abgefragt worden. Irgendwie. Was für mich auch noch so total eine interessante Sache war, ist, dass weit über 60% der Menschen, und gibt nur einen minimalen Unterschied zwischen Wählerinnen und Nichtwählerinnen von ungefähr 4 Prozentpunkten, sagen, sie sind der Meinung, dass ihre Interessen im Parlament nicht ausreichend repräsentiert sind.
Das stimmt ja, sind sie ja auch nicht.
Genau, absolut, absolut richtig irgendwie. Ja, und ich denke mal, es wird einfach tatsächlich Zeit, dass wir aufhören, über die Demokratie zu reden, so wie wenn es nur eine Form von Demokratie gäbe, und dass nach mehr wie 100 Jahren repräsentativer Demokratie, die eigentlich nur mehr Paternalismus ist, wie es die Partizipationstheorie sagt, es endlich dringend Zeit wird, mehr Einbindung der Menschen zu schaffen, voll, mehr demokratische Möglichkeiten zu schaffen, und dass man nicht so tun kann, wie wenn es nur eine Form von Demokratie gab, nämlich die bürgerliche Demokratie, die, wie wir im Heinfelder Programm als echte Sozialdemokratie vor weit über 125 Jahren richtig geschrieben haben, nichts anderes ist als eine versteckte Form von Klassenherrschaft irgendwie. Da wird es endlich einmal Zeit irgendwie. Und ich glaube, dass da echt der Andi total eingetheatert worden ist von viel Leid in der Partei, dass er auf einer Geschichte herumreiten muss, wo er vorher im innerparteilichen Wahlkampf ganz eindeutig gesagt hat, wir brauchen mehr Demokratie. Und mehr Demokratie heißt dann nicht nur natürlich auch innerparteilich über Koalitionsvereinbarungen abstimmen, Direktwahl des Vorsitzenden, das ist überhaupt keine Frage. Die gleichen Möglichkeiten muss man auch gesamtgesellschaftlich schaffen irgendwie. Und das ist jetzt kein Argument für Volksabstimmungen nach Schweizer Modell, weil ich glaube, dass es da tatsächlich bessere Modelle gäbe irgendwie. Ja.
Aber das, genau das, was du gerade sagst, ist ja das, was der Kickl praktisch vorgaukelt mit seinen Volksabstimmungen. Eigentlich will er das Orban-System übernehmen, eine illiberale Demokratie, also einmal ihn wählen und das war's. Und die Leute glauben das wirklich, dass nachher Volksbefragungen gibt, die irgendwie wo das Volk mitbestimmen kann. Und ich glaube, dass also viele hat das auch dorthin gezogen, weil wenn man sich heute Wählerstromanalysen anschaut, die FPÖ hat abgesandt an Wählerstromanalysen, also so viel Übergang zur FPÖ hat es noch nie gegeben.
Von den Nichtwählerinnen vor allem, das habe ich noch nie gesehen.
Aber das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, da war der Apparatschik in der Sozialdemokratie nicht in der Lage mitzumachen. Und ich sage das sehr salopp und überspitzt vielleicht, wenn Landesparteivorsitzende nicht in der Lage sind, in eine Richtung mitzugehen, dann frage ich mich, warum sie noch da sind. Ja, und das ist nicht einer, das sind mehrere. Und wenn ich mir Linz anschaue als Beispiel, wo wir vor der Wahl einen massiven Skandal hatten und die haben trotzdem ein Plus gemacht dort. Ja?
Ja, aber das hat schon immer, ich meine, erinnert euch an den Ola, oder?
Ja, ja.
Ja, der Ola hat da in die Gewerkschaftskassen gegriffen, dann haben sie ihn ausgekaut und dann Gerichtsfall und was weiß nie was alles, dann hat der hergegangen und hat eine eigene Partei gegründet und hat richtig viele Stimmen gekriegt. Und für den sind sie auf die Straßen gegangen, dass der wieder Gewerkschaftsboss wird und was weiß nie was alles. Also es ist, ob jetzt jemand Unrecht tut,
Ja.
ist vollkommen wurscht.
Ja, das sieht man bei der ÖVP im Kompletten.
Und bei der FPÖ auch.
Natürlich.
Ja. Und ich meine, dass am Tag davor noch, also bevor den Wahlen jetzt noch die Zeitungsmeldung gekommen ist, dass FPÖ-Mitglieder bei irgendeinem treue Schwur SS-Lieder gesungen haben und dass das niemanden, also ich meine, da musst du ja überlegen, oder? Da musst du sagen, okay, Alter, SS-Lieder will man wirklich wieder, Nationalsozialismus will man das wieder.
Das war ja alles nicht so schlimm.
Ja, und eine besoffene Geschichte, ganz sicher.
Ja, na, mindestens.
Am Begräbnis bist du ja immer besoffen. Ja. Das war übrigens eins, also ich habe es leider nicht erlebt, weil ich gerade auf der Demo war gegen die FPÖ, aber bei der Wahlfeier der SPÖ, es ist nirgends durch die Medien gegangen, die Identitären haben probiert, die SPÖ-Wahlfeier zu crashen. Es sind 10 Identitäre, inklusive Sellner angeblich, wie gesagt, ich habe es selber nicht gesehen. Ich weiß nur aus Erzählungen irgendwie kommen und wollten da reinkreschen. Und noch eins, also ich finde ja schon, dass alle an einem Strang ziehen, aber auf unterschiedliche Seiten. Auf der einen Seite, wie beim Seilziehen, ist der Andi irgendwie mit gar nicht wenigen Genossen und Genossinnen aus der Basis, und auf der anderen Seite steht der mächtige Parteiapparat der Länder, der teilweise in die andere Richtung zirkt oder in irgendwelche Richtungen zirkt, aber nicht in die gemeinsame Richtung. Und das ist eines der großen Probleme. Damit werden wir uns übrigens, liebe Hörer und Hörerinnen, im dritten Teil dieser Podcast-Serie beschäftigen. Wir hoffen, dass euch der Teil schon mal als kleine Einleitung, Wir haben einfach nicht die Ressourcen, dass wir tagesaktuell sein können und probieren deswegen eher die größeren Linien zu ziehen. Wir hoffen, dass das interessant war für euch. Was immer eure Meinung ist dazu, das interessiert uns total. Schreibt uns einen Kommentar auf unserer Website, da kann man unter jedem Podcast Kommentare drunter schreiben. Schreibt uns Kommentare an kontakte@widerstand.at. Übrigens heißt da unsere Website so auf widerstand.at. Dort findet ihr unseren Podcast genauso wie auf die ganzen Podcatcher. Und verbleiben damit bis zum nächsten Mal mit einem klassenkämpferischen, das ist mir absolut notwendig, auf Widerstand. Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.